HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Er soll ein Blutbad in Frankfurt geplant haben. Deshalb ist jetzt ein 18-Jähriger festgenommen worden. Er steht unter Terrorverdacht und soll Verbindungen zur Terrormiliz IS haben. Die Ermittler haben den mutmaßlichen Islamisten schon seit Monaten im Visier. Was bisher über ihn bekannt ist, das haben wir vor dieser Sendung hr-Info-Reporterin Heike Borowka gefragt.
Wir wissen, dass er noch Schüler ist, dass er zu Hause wohnt, dass er allerlei schädliches Zeug im Netz gesucht hat, wie zum Beispiel Anleitungen für den Bau von Spreng- und Brandvorrichtungen, Fernzündmechanismen und auch eine vollautomatische Schusswaffe. Da ist ihm aber zum Glück der Kauf nicht gelungen. Mit der wollte er nämlich wohl den Anschlag in Frankfurt verüben, und zwar mit ziemlich vielen Toten. Die Ermittler waren schon im Sommer bei ihm zu Hause und haben auf diversen Speichermedien IS-Kram gefunden, also Fotos und Videos von Enthauptungen, von Kampfhandlungen und, wie üblich muss man fast sagen, natürlich auch Propagandamaterial.
Wie sind denn die Ermittler dem 18-Jährigen auf die Spur gekommen?
Ein ausländischer Nachrichtendienst hat ihn aufgespürt und die hessischen Ermittler informiert. Die hatten ihn dann auch auf dem Schirm. Und deshalb haben sie mitbekommen, dass er gestern, nämlich am Weltfrauentag, eigentlich abhauen wollte. Er hatte wohl vor, sich dem IS anzuschließen, war auf dem Weg in den Irak. Spezialkräfte der Polizei haben ihn beobachtet, haben ihn verfolgt, waren immer hinten dran und haben ihn dann schließlich vor der österreichischen Grenze festgenommen.
Ein 18-Jähriger soll einen Terroranschlag in Frankfurt geplant haben. Jetzt ist der mutmaßliche Islamist festgenommen worden. Infos dazu hatte Heike Borowka. 3 Jahre Corona. Das heißt auch fast 3 Jahre Wirtschaftshilfen. Das Land Hessen hat ordentlich Geld in die Hand genommen, damit hessische Unternehmen nicht pleite und Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Rund 18 Milliarden Euro. So viel haben Selbstständige und Betriebe insgesamt erhalten. Hat sich das wirklich gelohnt? Und wie steht Hessen wirtschaftlich nun da nach der Corona-Pandemie? Die Landesregierung hat Bilanz gezogen und dabei gab es auch einige Überraschungen. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist.
Für Nico Ubenauf waren es schlimme Jahre. Statt Menschen auf großen Events zusammenzubringen, hieß es für ihn, die Corona-Einsamkeit zu meistern.
Es waren 2 Jahre mit Berufsverbot oder sehr starken Einschränkungen. Und jetzt haben wir Vollauslastung und es geht richtig los.
Es läuft wieder beim Eventdienstleister Satisfy in Karben. Events und Großveranstaltungen mit vielen Menschen organisieren lange Zeit ein No-Go für den Chef Nico Ubenauf.
Ohne die Corona-Hilfen würde es die großen Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft nicht mehr geben. Wir wären allesamt in die Insolvenz gegangen.
Hilfen, die sich bewährt haben, sagt der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen liege inzwischen sogar höher als vor der Krise, obwohl vieles an Corona-Hilfen ins Blaue hinein geplant werden musste.
Lockdown, alles zu. Da hatten wir wirklich riesige Befürchtungen, was das langfristig mit der Wirtschaft, mit den Arbeitsplätzen, mit den Steuereinnahmen macht.
Am Ende ist es nicht so schlimm gekommen wie befürchtet, auch wenn man im Nachhinein vielleicht einiges anders gemacht hätte.
Ich glaube, das kann uns auch ein bisschen helfen, so psychologisch, wenn es um die Frage Energiekrise geht, dass man wirklich auch solche wirklich schwierigen Phasen gut überstehen kann.
Ein Blick in die Statistik zeigt, in der Corona-Krise wurden weniger die komplizierten Kreditangebote angenommen, sondern eher relativ niederschwellige Hilfe in akuten Notlagen. Nach Angaben von Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, konnten 1 Million Anträge auf Hilfen bewilligt werden.
Bei allen menschlichen Schicksalen, bei Unternehmen, die leider auch diese Phase nicht überlebt haben, die gibt es sicherlich. Ich darf, glaube ich, gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister heute behaupten, dass wir 95% der Fälle retten oder helfen konnten, sodass wir keine langfristigen Spätfolgen haben. Natürlich wie immer mit Ausnahmen versehen.
Ein Problem während der Corona-Zeit immer wieder,
dass Unterlagen nicht eingereicht waren, dass die Umsatzeinbrüche doch nicht so waren wie ursprünglich avisiert.
Am meisten haben das Gastgewerbe, der Handel und die Logistikbranche von den Corona-Hilfen profitiert. Überraschend robust zeigte sich die Baubranche in Hessen und, nicht überraschend, die Pharmawirtschaft. Nach der Krise ist vor der Krise. Energiepreisschock und Inflation, dazu weltpolitische Risiken für die Wirtschaft und der Krieg in der Ukraine. Lernen aus der Corona-Krise könne man nur bedingt, sagen die beiden hessischen Minister. Nico Ubenauf und seine Eventfirma stört das erstmal überhaupt nicht. Denn Es wird wieder gefeiert und Messen gibt's auch wieder.
Es wird jetzt immer noch das nachgeholt, was 2020 und 2021 nicht stattfinden konnte.
Und das ist für den Event-Spezialisten erstmal mehr als genug.
3 Jahre Corona-Hilfen. Wie effektiv war das für die Betriebe und letztlich die ganze Wirtschaft in Hessen? Die Landesregierung hat jetzt Bilanz gezogen und darüber hat uns Andreas Meyer-Feist informiert. Tempo und CeWa, das kennt sicher jeder. Was viele aber nicht wissen, die Papierindustrie braucht viel Energie und bläst jede Menge CO2 in die Luft. Das schwedische Unternehmen Essity stellt zum Beispiel in Wiesbaden Papierhandtücher her und allein an diesem Standort wird so viel CO2 ausgestoßen wie von 75.000 Autos. Aber jetzt ist ein Durchbruch gelungen. Das Werk hat nämlich das weltweit erste klimaneutrale Papier hergestellt und zwar mit grünem Wasserstoff. Wie das genau funktioniert, berichtet Birgitta Söhling.
Bevor es reingeht ins Werk, gibt es Ohrstöpsel, denn drinnen wird es laut. Da rotiert ein Koloss von Maschine, 30 Meter lang, 3 Stockwerke hoch, Baujahr 89. Und jetzt Pilotprojekt für klimaneutrale Herstellung. Essity-Werkleiter Thorsten Becherer.
Die Papiermaschine 4 ist eine der größten Altpapier-Papiermaschinen der Welt. Und was dort funktioniert, wird auch an vielen, vielen anderen Maschinen funktionieren. Und wenn wir es hier beweisen, deswegen haben wir da angefangen, ja, dann sehen wir auch das wahre Potenzial davon, andere Maschinen auch CO2-frei produzieren zu lassen.
Wir alle benutzen Papierhandtücher aus dem Spender, aber wie viel Energie die Herstellung kostet, wissen wohl nur wenige. Um das Papier zu formen, werden Fasern aus Altpapier auf einem Sieb mit sehr viel Wasser besprüht, erklärt Projektleiter Christian Schüller.
Dabei wird noch immer sehr viel Wasser im Papier mitgeschleppt und das muss entfernt werden. Wir entfernen das durch mechanische Trocknung und durch thermische Trocknung. Und die thermische Trocknung ist sehr energieintensiv und hier entsteht dann sehr viel CO2 noch.
Man muss sich die Trocknung so vorstellen, dass die feuchten Papierbahnen zwischen einem riesigen Dampfbügeleisen und einem Föhn durchlaufen. Um die auf 500 Grad Celsius aufzuheizen, braucht man normalerweise Erdgas. Das hat man hier im Werk nach und nach durch Wasserstoff ersetzt, dafür eine Mischstation entwickelt und das Herzstück der Maschine ausgetauscht, die Brenner. Werkleiter Thorsten Becherer.
Die meisten Industrien bauen erstmal kleine Testanlagen. Wir haben tatsächlich diesen Schritt des Bauens einer Testanlage übersprungen und sind direkt live an eine produzierende Maschine gegangen. Das ist das Besondere. Da sind wir schon ein besonderes Risiko eingegangen, das sich jetzt aber ausgezahlt hat.
Das Land Hessen hat die notwendigen Investitionen von 4 Millionen Euro mit 1,4 Millionen Euro aus EU-Mitteln gefördert. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Das ist extrem innovativ, weil es wirklich das weltweit erste Mal ist, dass hier CO2-freie Papierproduktion mit Wasserstoff gelungen ist. Und jetzt muss man natürlich gucken, Schritt für Schritt, dass man das ausweitet auf immer mehr Produktionslinien, auf natürlich immer mehr Standorte, auf immer mehr Firmen.
Das Unternehmen Essity bezieht seinen grünen Wasserstoff zum Teil aus dem benachbarten Energiepark Mainz-Hechtsheim und hat sich mit den Mainzer Stadtwerken und der Glasfirma Schott zusammengetan, ein regionales Verteilnetz aufzubauen. Schott produziert unter anderem Ceranfelder und Fläschchen für Impfstoffe und will seine 1900 Grad heißen Schmelzwannen nach und nach ebenfalls mit Wasserstoff statt Gas beheizen, was sich als nicht ganz einfach erweist. Bislang klappt es mit einer Zumischung von 35% Wasserstoff, erklärt Michael Elhan von der Forschung und Entwicklung.
Also um Wasserstofftechnologie generell umzustellen, muss man einfach aus der Komfortzone raus und muss einfach Schritte gehen, die erstmal unbequem, vielleicht sogar auch teuer sind, aber die sich mittelfristig und langfristig definitiv rechnen werden.
Für Unternehmen, Verbraucher und vor allem die Umwelt.
Klimaneutrale Papierhandtücher aus Wiesbaden. Dort produziert die schwedische Firma Essity und zwar mit grünem Wasserstoff. Infos dazu hatte Birgitta Söhling. Wer ein krankes oder verletztes Wildtier findet, der wendet sich in der Regel an die nächste Wildtierhilfe. Dort werden die Tiere versorgt, bis sie wieder in die Freiheit entlassen werden können. Im Landkreis Offenbach hat diese Aufgabe bisher die Wildtierhilfe Schäfer übernommen. Allerdings steht deren Betreiberin vor einem existenziellen Problem. Der eingetragene Verein muss raus aus seinem Domizil und ein neues Grundstück finden. Für sich und die Tiere. hr-Info-Reporterin Monika Borg mit der ganzen Geschichte.
Wir sind ja die Einzigen hier, die Stellung seit 9 Jahren halten. Und wenn wir weggehen, wissen wir, es ist keiner mehr da. Wo sollen die Tiere hin? Das ist ja das Problem.
Tanja Schäfer kann ihre Emotionen kaum noch unterdrücken. Die Station der Wildtierhilfe besteht aus 2 kleinen Holzhütten, die sich auf dem Gelände des Waldzoos in Offenbach befinden. Viel zu klein für die rund 2500 Tiere, die sie hier Jahr für Jahr durchschleust. Und nun wurde ja auch ihr privates Mietshaus wegen Eigenbedarfs gekündigt. Auch da leben Tiere, die sie kurz- oder mittelfristig betreut. Wie zum Beispiel im Moment 7 Eichhörnchenbabys.
Das Problem ist halt, dass die Flaschenkinder ja auch nachts gefüttert werden müssen. Und deswegen habe ich hier auch einen Brutkasten bei mir zu Hause stehen, damit ich nachts nicht alle 2 Stunden mich ins Auto setzen muss und muss zur Arbeit fahren. Deswegen sind die ganz Kleinen bei mir. Und sobald die größer sind und nur noch einen 4-Stunden-Rhythmus haben, gehen sie dann direkt in die Station nach Offenbach.
Dass Wildtierhilfen auch regional ein wichtiger Bestandteil für die Tierrettung sind, erlebt der Offenbacher Polizeisprecher Rudolf Neu regelmäßig. Denn vor allem Anwohner oder Spaziergänger melden sich mehrfach die Woche bei der Polizei, wenn sie ein Tier in Not finden.
Insofern sind wir froh um diese Wildtierstationen, um diese Wildtieranlaufstellen. Die werden wir erstmal fragen, könnt ihr euch kümmern? Oder wir sprechen uns mit denen ab, dass wir das Tier auch selbst hinbringen, dass dem schnellstmöglich geholfen wird. Und wenn diese Einrichtung schließt, haben wir das Problem, dass wir da nicht mehr hinfahren können. Ja, und wenn die nächste Tierhilfe dann weit weg ist, dann müssen wir uns halt eine Variante überlegen. Wir können nicht, was weiß ich, 100 Kilometer fahren, um ein Tier wegbringen. Dann bleibt eben am Ende die weniger schöne Lösung.
Das bedeutet, wenn eine schnelle Rettung von großen, verletzten Tieren nicht möglich ist, werden sie von der Polizei erlöst. Zum Tierarzt können sie auch nicht gebracht werden, da keiner die entstehenden Kosten tragen will. Und gerade im Frühling, Sommer, wenn die Jungtiere geboren werden, kann die fehlende Wildtierhilfe zum Problem werden.
Im Moment ist es so, dass wir so 15 Anrufe am Tag haben. Und wenn die Saison dann losgeht, geht es morgens um 6 schon los. Und bis nachts 12, 1, 2, 3, da gehe ich dann tatsächlich rundherum ans Telefon und haben wir bis zu 200 Anrufen am Tag.
Tamara, die Tochter von Tanja Schäfer, arbeitet auch seit 4 Jahren bei der Wildtierhilfe und erlebt hautnah, wie schwer die scheinbar aussichtslose Situation für ihre Mutter ist.
Also es ist natürlich super schwer zu sehen, wie alles irgendwie kaputt geht, was die Mama 10 Jahre lang aufgebaut hat, wegen Platz und einer Kündigung von einer Wohnung. Also das bricht mir das Herz, allein für die Tiere. Die sind am Ende die Leidtragenden von allen.
Tanja und Tamara Schäfer suchen über alle möglichen Wege ein Haus mit großem Grundstück, wo sie die Wildtierhilfe betreiben könnten.
Wir wollen nichts geschenkt haben. Also wir wollen dafür zahlen. Wir haben auf Miete, Pacht oder jetzt zum Kauf gesucht. Und wir beten einfach, dass wir irgendwas finden.
Existenzsorgen bei der Wildtierhilfe Schäfer in Offenbach. Infos dazu hatte Monika Bock. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung finden Sie auch wie immer zum Nachhören als Podcast auf hessenschau.de.